Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer.
Herzlich willkommen zu Später Stunde. Keine Zweifel, dieser Winter hinterlässt Spuren. Gestern und teilweise auch heute hat er im Norden den Bahnverkehr lahmgelegt, Unfälle verursacht und viele von uns ganz schön aus dem Takt gebracht. Aber, und das soll bei all dem nicht vergessen werden, er hat auch seine schönen Seiten. Weiß, wohin das Auge schaut und endlich mal eine Schlittenfahrt, die nicht nach 3 Metern abrupt im Streusalzmatsch endet. Wann gibt es das schon mal in der nördlichen Hälfte der Republik? Und bevor es wieder vorbei ist, hat Jule Lampe viel Flockiges eingefangen.
Der Elernholzteich in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Perfekt, um sich mit Kufen aufs Eis zu stellen. Und wer ein bisschen mehr Action verträgt, der nimmt das Segel gleich mit dazu.
Das ist eigentlich Wassersport
und funktioniert hier auf Eis mit Schlittschuhen auch sehr gut. Stürzen kann man immer, stürzen kann man auch in der Innenstadt auf Glätte und bricht sich das Handgelenk.
Im niedersächsischen Bad Bederkesa wird das wohl ähnlich gesehen bei der ländlichen Interpretation des sogenannten Eistubings.
Eigentlich wollten wir nur hinterm Trecker Schlitten fahren, aber dann kam Moritz auf die Idee, Reifen dahinter zu spannen und deswegen sitzen wir jetzt hier drin.
Sehr geil, mal was anderes, nicht so der norddeutsche Regen immer.
Nicht so schnell voran geht es heute an den Bahnhöfen. In Hannover fahren nur vereinzelt Züge, entgegen offizieller Ankündigung von gestern.
Eigentlich bin ich in Bielefeld los, hier bin ich hängen geblieben und jetzt warte ich, bis irgendein Zug fährt oder halt auch nicht fährt, mal schauen.
Ich habe heute übernachtet und bin jetzt jede Stunde am Bahnhof gewesen heute früh, wie es weitergeht. Im Internet hat man ein paar Informationen bekommen, aber am Ende waren die auch sehr unzuverlässig.
Im Norden befreien Schienenfräser Gleise vom Schnee und Eis. Wann die Züge wieder rollen, kann die Deutsche Bahn nicht sagen.
Wir bitten unsere Fahrgäste daher um Verständnis, dass es noch dauert. Ich möchte im Moment keine Prognose stellen, wann die Strecken nördlich von Hannover wieder frei sind. Wir tun alles dafür, dass bald wieder ein sicherer und zuverlässiger Zugverkehr möglich ist.
Das Sturmtief Elli führt im Südosten zu spiegelglatten Straßen. Auf der A4 in Sachsen kommt dieser LKW von der Straße ab. Der Fahrer kann sich über die Rettungsluke selbst befreien. Gefährliche Bedingungen herrschen auch im Schwarzwald. Bis zu einem halben Meter Neuschnee dürften es hier bis zum Ende des Tages sein. Mit den Schneemassen kommen weiter südlich in Breitental, in Rheinland-Pfalz aber auch wieder schöne Momente.
Mir gefällt am besten, dass wir dann immer schön Schlitten fahren können. Denn letztes Jahr konnten wir kaum richtig schön Schlitten fahren, weil das Wetter eben nicht es war nämlich sehr doof.
Am Ende trauen sich hier sogar noch die Großen auf die Schlitten. Und ein bisschen Zeit zum Üben werden sie auch noch haben. In den kommenden Tagen soll es winterlich bleiben.
Obwohl die iranische Führung das Internet stillgelegt hat, gelangen immer wieder neue Bilder von Protesten gegen die Regierung in die sozialen Medien und damit auch an die internationale Öffentlichkeit. Wie stabil die Machthaber in Teheran regieren, das lässt sich von außen schlecht beurteilen. Aber es fällt jetzt vermehrt der Name des im Exil lebenden Reza II. Er ist der Sohn des 1979 aus dem Iran geflohenen Schahs. Entschuldigung, Reza Pahlavi, der damals autoritär, aber auch westlich orientiert regierte. Gabriele Dunkel.
Die Al-Rasul-Moschee im Nordwesten von Teheran steht in Flammen. Dazu rufen die Demonstrierenden Iran, Iran. Feuer auch im Punak-Viertel der Hauptstadt. Diese Videos wurden trotz der anhaltenden Internetblockade in die sozialen Medien hochgeladen. Internationale Nachrichtenagenturen haben sie auf Echtheit überprüft. Sie zeigen, die Proteste dauern an. Und er befeuert sie, Reza Pahlavi, Sohn des 1979 gestürzten iranischen Schahs. Aus den USA meldet er sich, wie schon die letzten Tage, über die Plattform X. Unser Ziel ist es, nicht mehr nur auf die Straße zu gehen. Das Ziel ist, die Stadtzentren zu erobern und zu halten. Er präsentiert sich als Vermittler und formuliert einen Führungsanspruch. Ich bin bereit, den Übergang von der Tyrannei zu einer künftigen Demokratie zu führen. Meine Aufgabe ist es, meinen Landsleuten zu helfen, dieses Ziel zu erreichen und durch ein nationales Referendum sowie eine verfassungsgebende Versammlung ein friedliches Ende herbeizuführen. Die Schwäche und das Versagen des islamischen Regimes wirke sich auf Pahlavis Popularität derzeit positiv aus. Jedoch habe die Unterstützung für ihn unterschiedliche Gründe, so Beobachter. Einige unterstützen ihn als Übergangsfigur, andere als Rückkehrer zur konstitutionellen Monarchie, wieder andere als eine Art Repräsentationsfigur. Aber dennoch suchen die Menschen nach 46 Jahren islamistischer Autokratie, nach Säkularismus, Nationalismus und einer repräsentativen Regierung. Auch wenn viele im Iran Pahlavis Aufrufen zu Protesten gefolgt sind und immer wieder auch nach ihm rufen, bleibt seine Person umstritten. Vielen gilt er als Mann der Vergangenheit, vor allem wollen sie keine Rückkehr zur Monarchie. In vielen europäischen Städten solidarisieren sich Exil-Iraner mit den Protestierenden im Iran. In London gelingt es einem Demonstranten sogar, die Flagge der Islamischen Republik an der Botschaft auszutauschen gegen die Flagge, die vor der Revolution galt. Der iranischstämmige Bundestagsvizepräsident erwartet einen Systemwechsel im Iran.
Die Chance ist groß, dass das Regime auf die eine oder andere Art fällt. Das steht am Abgrund. Die Frage ist nur, wird es danach demokratisch und frei oder wird es schlimmer? Und es gibt einen Militärputsch und es gibt dazwischen noch einige Varianten. So wie es ist, wird es nicht bleiben. Davon gehe ich nicht aus.
Noch aber ist ungewiss, wie es im Iran weitergeht. Seit mehr als 48 Stunden dringen so gut wie keine Nachrichten nach außen.
In die USA nach Minneapolis, wo Proteste und Trauer nicht enden wollen. Nach den tödlichen Schüssen eines Beamten der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE auf eine 37-jährige Frau am vergangenen Mittwoch. Seitdem tobt auch ein Kampf um die Deutungshoheit des Geschehenen. US-Präsident Trump und einige seiner Anhänger sagen, der ICE-Beamte habe in Notwehr gehandelt. Die Frau sei Teil einer linken Hassbewegung und habe den Mann überfahren wollen. Die lokalen Behörden widersprechen dieser Darstellung entschieden. Tja, und was sagen die, die die Tat in der Nachbarschaft miterlebt haben? Kerstin Klein und Sarah Schmidt.
Immer wieder kehrt Chelsea Miller zurück an den Tatort. Die 48-Jährige wohnt ganz in der Nähe, hatte am Mittwoch ebenso wie die erschossene Renee Good gegen die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE protestiert.
I am absolutely crushed.
Ich bin absolut erschüttert, dass jeder hier als Feind angesehen werden kann. Dass es so gedreht werden kann, als wären sie Kriminelle. Seit Tagen schläft Chelsea schlecht, sorgt sich mehr denn je um ihre Nachbarschaft. Allein in Minneapolis gehen heute wieder hunderte Menschen auf die Straße. Mehr als 1000 Proteste sind laut Veranstaltern für das Wochenende im ganzen Land geplant. Die Trauer um Renee Good, die Empörung über das Vorgehen von ICE sind nach wie vor groß. Wir machen uns Sorgen darüber, ob es Gerechtigkeit geben wird. Das treibt viele hier um. Werden die Beweise wirklich fair bewertet? Schwer zu sagen. Wir müssen alle aufstehen, dürfen nicht einfach zulassen, dass sowas in unseren Städten passiert. Ich bin sehr stolz auf Minneapolis, darauf, dass wir friedlich protestieren. Ohne Gewalt. Inzwischen wurde ein neues Video veröffentlicht, offenbar gefilmt von dem ICE-Beamten, der Good später erschießt. Das ist okay, sagt Good. Sie sei dem Beamten nicht böse. Wenig später zeigt das Video aus dessen Perspektive den Moment, als die Schüsse fallen. Für die US-Regierung ein Beleg, dass der Beamte sich verteidigt habe. Hier sehen Sie das ganz anders. Und Sie wollen auch weiter gegen die Razzien der Einwanderungsbehörde demonstrieren. Wie vergangene Nacht vor einem Hotel, in dem ICE-Beamte untergebracht sein sollen. Man hat schon etwas Angst. Ist doch normal, wenn man weiß, mit welcher Gewalt wir konfrontiert sind. Aber wenn ich all die Menschen hinter mir sehe, wenn ich den enormen Mut sehe, dann ist der stärker als die Angst. Auch Chelsea Miller macht weiter. Gemeinsam mit anderen fährt sie hupend einem Auto hinterher, in dem sie ICE-Beamte vermutet. Will so vor Razzien warnen. Zum Schweigen bringen lassen will sie sich nicht.
Es ist nicht Herzlichkeit, die die Atmosphäre zwischen dem polnischen Präsidenten Nawrocki und dem Regierungschef Tusk bestimmt. Schon kurz nach seiner Wahl im Juni betonte der Präsident, Tusk habe mit seinem starken Widerstand zu rechnen. Es geht vor allem um den europafreundlichen Kurs der Tusk-Regierung und die national ausgerichtete Linie von Nawrocki. Obwohl sich beide gerade getroffen hatten, um über Gemeinsamkeiten zu sprechen, setzt der Präsident immer wieder öffentlich wirksame Zeichen seines Rechtsnationalismus. Wie heute, als er an einer Wallfahrt von Fußballfans teilnahm. Ina Ruck.
Gott, Ehre, Vaterland, rufen sie. Patriotische Fußballfans aus ganz Polen im Kloster Jasna Góra in Częstochowa. Jedes Jahr lassen sie hier die Farben ihrer Vereine segnen. Sehr oft dabei auch ein Mann, der heute erstmals in neuer Funktion kommt. Karol Nawrocki, Präsident mit schillernder Vergangenheit. Er war Boxer, Türsteher, Fußballhooligan und hat einen Doktortitel in Geschichte. Laut einer Umfrage genießt er mehr Vertrauen als alle anderen Politiker, trotz oder vielleicht sogar wegen seiner Vergangenheit. Er ist mein Präsident, ich habe ihn gewählt. Er spricht meine Sprache, er steht für meine Werte, super. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Ich bin stolz, ihn als Präsidenten zu haben. Ich hoffe, dass ich ihn heute sogar treffen kann. Fußball, Patriotismus, Religion. Zu Füßen der schwarzen Madonna von Częstochowa, Polens wichtigstem Heiligtum. Als der Priester den Präsidenten begrüßt, gibt es Applaus. Das Amt des Präsidenten gebietet eigentlich Neutralität. Die politische Macht liegt bei Regierung und Parlament. Der Präsident hat in Streitfällen ein Vetorecht. Aber, sagt die Politologin Eva Marciniak, Nawrocki werde immer mehr zur Führungsfigur auf der rechten politischen Seite. Viele brauchen jetzt einen Leader, der Stärke demonstriert, auch körperliche, und Tatkraft und Effektivität. Bei Nawrocki zeigt sich diese Tatkraft in den vielen Vetos, die er einlegt. Vetos gegen wichtige Projekte der Regierung von Ministerpräsident Tusk. Die beiden Männer sind sich spinnefeind. Es gibt kaum gemeinsame Bilder. Und Nawrocki holt sich mehr Macht, als ihm laut Verfassung eigentlich zusteht, mit der Brechstange. Die Regierenden müssen verstehen, ich bin nicht ihr Notar. Ich sage es noch einmal, arbeitet die Regierung gut, gibt es kein Veto. Schlägt sie schlechte Gesetze vor, ist das Veto nötig. Am Kloster endet der Tag mit Bengalos. 21 Vorhaben der Regierung hat Nawrocki seit Amtsantritt im August blockiert. Seine Fans stört das nicht. Wichtig für sie, er ist einer von ihnen.
Wir schauen zum Sport und in die Fußball-Bundesliga. Da hat sich pünktlich zum Ende der Winterpause auch der Schnee breit gemacht. Deshalb wurden zwei Partien für heute abgesagt. St. Pauli gegen Leipzig und Bremen gegen Hoffenheim. Freiburg hingegen hat gespielt. Zu Hause gegen den HSV das Spiel gedreht und am Ende gewonnen. Ja, und kann sich bei zweien bedanken, die die Hamburger ganz besonders geärgert haben.
Freiburgs Mr. Elfmeter bringt den Sportclub wieder in die Spur. Vincenzo Grifo mit der Basis für seinen 100. Freiburger Bundesliga-Sieg.
Wie weit ist der Legendenstatus hier fortgeschritten?
Nein, Legendenstatus will ich noch gar nicht. Das bleibt bei Streich, glaube ich, von Christian. Nein, wie gesagt, ich bin natürlich sehr, sehr glücklich. Ich habe die Zahl gar nicht gewusst. 100 Siege, unglaublich.
Nur 5 Minuten zuvor die Hamburger Führung. Lukas Höhlers Rettungstat auf der Linie kommt zu spät. Die Torlinientechnik sagt, der war drin. Aufreger des Spiels, dann der Freiburger Siegtreffer, der eingewechselte Matanovic mit dem nächsten Joker-Tor. Zuvor aber hängt Mansambis Ellenbogen im Gesicht des Gegenspielers. Für Schiri Gerach alles regelkonform.
Für mich ist das alles fußballtypisch und war auch fußballtypisch. Ich sehe jetzt nicht das typische, ich gehe hoch, schaue nach dem Gegenspieler und habe irgendwie eine Schlagbewegung.
Und all die Möglichkeiten, die wir in der Bundesliga zur Verfügung haben, das sind technische Hilfsmittel neben all den handelnden Personen, die dann auch für die Leitung des Spiels zuständig sind. Und das erschließt sich mir nicht, wie das klare Foul dann nicht dazu führt, dass wir einen Freischuss haben und das Tor nicht zählt.
Freiburg kämpft sich ran an Europa. Der HSV sucht auswärts weiter sein Glück.
Und weiter mit dem Tabellenletzten aus Mainz, der heute in der Hauptstadt zu Gast war bei Union Berlin. Und es fehlte nicht viel zum ersten Bundesligasieg für die Mainzer nach knapp 4 Monaten. Aber am Ende gab es ein Unentschieden in einem speziellen Spiel für den Trainer der 05er, Urs Fischer.
5,5 Jahre lang war Urs Fischer Trainer des ersten FC Union, führte den Klub von der zweiten Liga bis in die Champions League. Das Wiedersehen ist herzlich.
Es verbindet auch, aber ich glaube schon am Schluss, es geht für Mainz um einen Klassenerhalt. Und dann muss man sportliche, dieses nostalgische, ich glaube schon, versuchen zu trennen. Ne?
Und Fischers 05er gehen in Führung. Nach einer halben Stunde trifft Amiri. Im zweiten Durchgang erhöht Hollerbach bis zum Sommer noch Stürmer bei Union auf 2:0. Zum Sieg reicht sein erster Treffer für Mainz nicht.
Ich bin maximal bedient. Nach dem 2:0 war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir das auch jetzt gewinnen. Und es wäre einfach wahnsinnig wichtig gewesen für uns.
Doch Union kommt zurück. Jong trifft in der Schlussviertelstunde zum 1:2. Minuten vor dem Ende köpft erst Duki, dann Jubicic zum 2:2 Endstand. Rückkehrer Urs Fischer und seine Mainzer warten weiter auf den ersten gemeinsamen Sieg in der Bundesliga.
Und der Blick auf die weiteren Spiele. Heidenheim und Köln trennen sich 2:2. Stuttgart gewinnt in Leverkusen 4:1. St. Pauli gegen Leipzig, haben wir schon gesagt, wetterbedingt abgesagt. Ebenso die Partie Bremen gegen Hoffenheim. Gestern schon das 3:3 Unentschieden zwischen Frankfurt und Dortmund und morgen dann noch zwei Spiele. Mönchengladbach gegen Augsburg und Bayern München hat Wolfsburg zu Gast. Die Tabelle, die Bayern auf Platz 1 vor Dortmund und Leipzig, dahinter Leverkusen als Vierter. Freiburg verbessert sich auf Rang 8, Union Berlin ist 9. Der HSV auf Platz 13 und in der Abstiegszone unverändert St. Pauli, Heidenheim und Schlusslicht Mainz. Und ein kurzer Blick noch zum Wintersport. Es sind ja nur noch etwa 4 Wochen bis zu den Olympischen Spielen in Italien. Das Warm-up läuft auch für die deutschen Biathletinnen. Und für die Damenstaffel war beim Heimweltcup in Oberhof der 2. Podestplatz des Winters drin. Und das nach einer durchaus sehenswerten Aufholjagd.
Franziska Preuß macht die Welle für die Fans in Oberhof, auch wenn es nicht für den erhofften Sieg gereicht hat. Über 20.000 Biathlon-Fans in Thüringen in freudiger Erwartung werden schnell enttäuscht, als Startläuferin Selina Krotjan in die Strafrunde muss und weit zurückfällt. Dank der starken Laufleistung von Julia Tannheimer kommt das deutsche Team wieder heran und die dritte, Janina Hettich-Walz, übergibt an Platz 2. Schlussläuferin Franziska Preuß verliert das Shootout um Platz 2 gegen die Norwegerin Schirkeide. So gewinnt Frankreich überlegen vor Norwegen. Die deutsche Staffel wird Dritte beim Heimspiel in Oberhof.
Jetzt hatten wir zu Beginn so herrliche Winterlandschaften aus Norddeutschland, Sven. Bleiben die uns noch ein bisschen erhalten?
Die bleiben uns, Jessie, morgen noch erhalten. Und als ich ja schon auch als Zuseher zu Beginn der Sendung dabei war, habe ich auch gedacht, herrliche Bilder. Und ich habe noch ein herrliches Bild mitgebracht. Und das ist dieses hier von Klaus Hase, eingefangen an der Ostsee. Man sieht die Eiszapfen, man sieht, Winterwetter kann nerven, aber kann vor allen Dingen auch wunderschön sein. Man kann es genießen. Und da spürt man förmlich die Kälte, wenn man sich das Bild anschaut. Und Kälte ist wirklich das ganz große Nachtthema jetzt. Arktische Kaltluft ist eingeflossen, das Tief Elli, das Sturmtief ist weg. Und jetzt reißt der Himmel teilweise auf, Lüneburger Heide und auch hier Richtung Fichtelgebirge. Das sind so die Kerngebiete, wo es runtergehen kann bis minus 18 Grad morgen früh. Für viele minus 13 bis minus 17. Nach Südwesten weniger kalt, da sind noch die alten Wolken. Auch im Nordosten nicht ganz so frisch. Morgen die Temperaturen am Nachmittag für fast alle frostiger Wintertag. Minus 2 bis minus 6 Grad am Rhein 0 oder 1. Das Wetter dazu, jetzt in der Nacht, und das ist der Grund für die Kälte, reißt der Himmel von Nordosten auf. Örtlich gibt es ein bisschen Nebelnässen, in der Mitte da Glättegefahr. Dann gibt es, wie Sie hier sehen, den schönen Sonntag mit wenigen Wolken und dann die Wolken, die zum Abend reinkommen. Erste Schneeflocken im Westen in der Nacht zum Montag. Und das ist die Wetterlage. Neues Tief. Von Südwesten kommt die sehr milde Luft. Und in der Übergangsphase, und das ist jetzt für die Aussichten wichtig, ist das gefährlich am Montag. Es gibt anfangs nämlich Schnee, aber dann schnell gefrierenden Regen, später Übergang zu Regen. Hier die Glättegefahr. Achtung auch im Berufsverkehr. Dann kommt deutlich mildere Luft. Auch leichte Plustemperaturen, Jessie, dann am Dienstag im Osten des
Landes. Am Wochenende also entspannen, zum Wochenbeginn. Schön aufpassen, habe ich gelernt.
Das ist die kurze Übersetzung.
Genau. Dankeschön, Sven. Kurz vor Mitternacht ziehen wir unseren Vorhang zu. Hier folgt gleich das Wort zum Sonntag. Und morgen sind wir wieder für Sie da zu ähnlich später Stunde wie heute. Wir würden uns freuen. Bis dahin. Tschüss.